Blühende Landschaften versprach 1990 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl den Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es war das Jahr, in dem in Bitterfeld erstmals eine Bestandsaufnahme der Umweltzerstörung durch den Braunkohlebergbau und die Chemieindustrie stattfand. Greppin, zwischen Bitterfeld und Wolfen gelegen, galt als schmutzigster Ort Europas. Die Schornsteine, die ich aus meiner Kindheit kannte, sind inzwischen fort. Der Himmel ist heller geworden über meiner alten Heimat. Gerhard Zeder, Einwohner der Siedlung Annerhof in Bitterfeld, neben der sich das Braunkohlekraftwerk und die Brikettfabrik befanden.
Seit 1908 hat die Brikettfabrik hier existiert. Ich habe einmal hier 70 cm Flugasche abgefahren. Ja, und dann habe ich jetzt nochmal Flugasche abgetragen. Da hatte ich auf dem Mutterboden, den ich damals 1970 aufgetragen hatte, hatte ich jetzt schon wieder 20 cm Flugasche auf dem Erdboden.
Heute steckt die eigentliche Gefahr, nämlich der Giftmüll, im Grundwasser. Es ist hoffnungslos und wohl auf ewig verschmutzt.
Im Kern haben sie eine Qualität an Grundwasser, die nicht mehr sanierbar ist. Das heißt also, man verhindert die Ausbreitung kontaminierten Wassers.
Dieser Satz von Fred Walko, dem langjährigen Umweltdezernenten in Bitterfeld, stammt aus diesem Jahr, 2019, nicht von 1989. Das Grundwasser unter Bitterfeld und Wolfen ist heute also kaum sauberer als damals. Es ist nach wie vor hochgradig belastet. Vom Trinkwasser ganz zu schweigen, das wird schon seit Jahrzehnten per Fernleitung angeliefert. In und um Bitterfeld wird auf Teufel komm raus gefiltert und gereinigt, doch das wahre Problem wird nicht angegangen, die Sanierung des vergifteten Grundwassers. Sanierungsfall Bitterfeld. Oben blühende Landschaften, unten Gift im Grundwasser, heißt deswegen das heutige Wochenendjournal im Deutschlandfunk. Der Giftmüll als Hinterlassenschaft der DDR kostet uns Steuerzahler jährlich Millionen. Vieles wird unternommen, manchmal vielleicht sogar zu viel. Anderes wird unterlassen, regelrecht ausgesessen, auch zum Schaden bislang nicht betroffener Regionen. Auch davon wird in diesem Wochenendjournal aus Bitterfeld-Wolfen die Rede sein. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Adler.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Auch wer nie einen Fuß in die DDR gesetzt hatte, kannte den Silbersee. Dort fand sich weder Silber, noch handelte es sich um einen See, sondern nur um ein Braunkohlerestloch. Aber am Ende der DDR war der Silbersee zum Symbol für die marode Industrie geworden, die in unverantwortlicher Weise die Umwelt verschmutzte. 5000 unterschiedliche Chemieprodukte wurden in den Werken in der Nähe des Silbersees hergestellt. In der Film- und Farbenfabrik in Wolfen sowie im Chemiekombinat CKB Bitterfeld. Diese Betriebe hinterließen auf einer Gesamtfläche von 30 Quadratkilometern Gifte im Boden und Grundwasser, die die Region auf Jahrtausende verseuchen. Doch die Welt schien nur Augen für den kleinen Silbersee zu haben, der eigentlich Grube Johannes heißt, sagt Fred Walko, mit dem ich zum See unterwegs bin.
Das war ja nun sozusagen der Medienliebling. War auch einfach von Berlin hier mal mit der Kamera hin,
ja, klar.
Vorne aufbauen, dann sah das aus wie ein Meer.
Ja, und das war ja auch sehr eindrucksvoll mit diesen abgestorbenen Bäumen.
Genau, das könnte man da drüben gucken.
Fred Walko ist promovierter Chemiker und arbeitete bis 1990 in der Grundlagenforschung der Orwo-Filmfabrik. Die Abteilung gehörte zu den ersten, die nach der Wende abgewickelt wurden. Er wechselte in das Umweltamt beim Landkreis Bitterfeld, wurde dessen Chef, dann Umweltdezernent bis 2015. Inzwischen ist der passionierte Fotograf Rentner. Er kennt das geschundene Braunkohle- und Industrierevier wie seine Westentasche. Die größten Sorgen bereiten immer noch die Deponien. 9 sind es insgesamt, alle randvoll mit Abfällen der Chemieindustrie. Die Zahl der Schadstoffe in diesen vielen Giftmülldeponien hat niemand gezählt. Klar ist, dass Schwefelsäure dazugehört. HCH, ein hochgiftiger Abfallstoff aus der Lindanproduktion. Leicht- und schwerflüchtige, halogenierte Kohlenwasserstoffe. Viele krebserregend. Nicht eine der 9 Gruben hat einen abgedichteten Boden. Aus vielen sickert die hochgiftige Chemiebrühe ins Grundwasser und verseucht es über große Flächen. Der Silbersee macht noch die wenigsten Sorgen.
Ja, das ist sowieso völlig unsinnig hochgepusht worden. Es war natürlich sehr eindrucksvoll, es stank unglaublich. Dann diese Schaumkronen, die hier rumtrieben.
Und alles kam aus dem Zellulosewerk?
Genau. Hatte mit der Filmproduktion nichts zu tun. Das war sogar extrem schädlich für die Filmproduktion. Und die haben also bis zum Ende der DDR immer damit zu kämpfen gehabt. Bei der Zelluloseproduktion werden die beiden Hauptbestandteile von Holz getrennt, Zellulose und Lignin. Mit Lignin konnten die damals nichts anfangen, wo es eigentlich auch ein wertvoller Rohstoff ist, kann man Kleber für Holz daraus machen. Und die Zellulose wurde verarbeitet, das Lignin verspült. Sie werden es ahnen, weil es sind nicht umsonst Grube Johannes. Hier ist also alles rausgeholt, was Sie hier noch rausholen können. Kies, Sand, Ton, Lehm,
Kohle,
selbstverständlich. Und dann irgendwann, wo die Faserproduktion begann, hat man dann hier die Abwasser reingeleitet. Und hier in dem Nordschlauch führt eine Leitung raus, die zur Mulde führt. Das ist im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Hochmoor. Beim Hochmoor haben sie natürlich auch Zellulose viel mit drin, aber hier, das ist nur Lignin, viel mehr ist da nicht.
Mit seinen abgestorbenen Bäumen verbreitet der See, der keiner ist, Endzeitstimmung. Damals passend zum Untergang der DDR. Die Erinnerung, wie er stank, kommt hoch. In seiner Nähe roch es nach faulen Eiern, hochgiftigem Schwefelwasserstoff. Und doch war und ist der Silbersee bei weitem nicht die schlimmste der Hinterlassenschaften. Trotzdem soll er jetzt verschwinden, sagt Harald Rötschke. Der See soll zugekippt werden. Die Mitteldeutsche Entsorgungs- und Sanierungsgesellschaft MDSE, deren Geschäftsführer Rötschke ist, weiß womit.
Da ist lange überlegt worden, was man da jetzt macht. Und wir haben inzwischen jetzt einen Weg gefunden, wie man das sozusagen mit Abfällen, die man ohnehin nicht mehr vernünftig verwenden kann, allerdings ziemlich sauberen Abfällen, nämlich aufbereiteten Hausmüll-Verbrennungsschlacken, die man in einer Qualität der Deponieklasse 0 verwenden darf, eine sehr, sehr geringe Belastung. Und wir nutzen diese Schlacken, um den Schlamm zu binden und damit den kompletten See dann zu verfüllen.
Der dann irgendwann kein See mehr
ist. Der ist dann irgendwann kein See mehr, sondern ist eine begehbare Oberfläche, die man dann auch wieder nutzen kann.
Harald Rötschke stammt aus West-Berlin. Seit 10 Jahren pendelt der Geologe nach Wolfen. Von seinem Büro ist es nur ein kurzer Fußmarsch zum Silbersee. Das Wasser ist keine 2 Meter tief, darunter liegen 10 Meter Industrieschlamm. Wenn der anfängt zu wabern, riecht es sofort wieder. Deswegen bedeckt ein Gitter den Moder. Spazieren gehen kann man an dieser Stelle noch lange nicht.
Das ist natürlich eine langlaufende Maßnahme. Man darf nicht vergessen, das sind rund 2,5 Millionen Kubikmeter Schlamm. Wir haben zwar einen großen Schlackerproduzenten, der uns das hier anliefert, aber wir rechnen so mit 120 bis 130.000 Tonnen pro Jahr, sodass man sich dann ungefähr ausrechnen kann, 25 Jahre wird es in etwa dauern, bis hier der See verfüllt ist.
Harald Rötschke ist der Chefsanierer in Bitterfeld-Wolfen, der mit seinen 100 Beschäftigten und etlichen Auftragsfirmen für die Beseitigung der Umweltschäden aus der DDR sorgt. Auf Staatskosten, denn die Bundesrepublik ist der Rechtsnachfolger der alten, volkseigenen Betriebe. Fred Walkow initiierte kurz nach der Wiedervereinigung 1990 als Leiter des Umweltamtes eine Bestandsaufnahme aller Belastungen im Kreis Bitterfeld. Er war keineswegs auf eine Skandalisierung aus, doch er wollte, dass das jahrzehntelange Totschweigen der flächendeckenden Verschmutzung endlich aufhörte. Er berief eine Umweltkonferenz ein, mit der er sich damals vor allem bei der Industrie- und Handelskammer IHK keineswegs nur Freunde machte.
Dieses Vorhaben der Umweltkonferenz ist teilweise heftig bekämpft worden von der IHK. wie blöd wir doch sind, hier alle so offen darzustellen. Ja. Das gab es auch teilweise hier in der Bevölkerung. Das ist also durchaus nicht so, dass hier irgendwie in Bitterfeld, weil wir ein Problem hatten, verschärftes Bewusstsein dafür da war. Im Gegenteil, man ahnte natürlich früh, dass es dann auch irgendwelche Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben könnte. Da wurde schon heftig geblockt. Und wir hatten ja da etwas keck. Das Motto für die öffentliche Diskussion, stellen Sie jetzt die Fragen, für die Sie früher nach Bautzen gekommen wären.
Die damalige Bestandsaufnahme ist noch heute Bezugsgröße für das Davor und Danach der Sanierung. Auch wenn sich das ganze Ausmaß der Verschmutzung erst nach und nach offenbarte. Im einstigen Neubaugebiet Wolfen-Nord reißen Bagger leerstehende Wohnblocks ab. Aus Wolfen sind seit 1990 fast 30.000 Menschen fortgezogen, zwei Drittel der Einwohner, weil rund 70% der Arbeitsplätze in der Chemieindustrie verloren gegangen waren. Als letzte Amtshandlung rissen die Beschäftigten ihre maroden Werkhallen ab, in denen sie einst gearbeitet hatten. Der mit Chemikalien, Schwermetallen und auch Quecksilber getränkte Erdboden unter den Fabriken wurde ebenfalls abgetragen, stellenweise bis zu 3-4 Meter. Auch die Schaufelradbagger in den Tagebauen sind fort. Sie haben die Region Bitterfeld-Wolfen einst durchlöchert wie einen Schweizer Käse. Aus den Kohlegruben sind viele Seen entstanden. Andere hat die Industrie über Jahrzehnte mit ihren toxischen Abfällen gefüllt. Die größten Umweltverschmutzer sind heute die Gruben Greppin und Antonie. Die Antonie ist mit Abstand die größte der neun Bitterfelder Giftmülldeponien.
Hier schräg vor uns ist jetzt das Antonie-Gelände.
Fred Walko zeigt mir die berüchtigte Grube Antonie zwischen Bitterfeld und Wolfen, rechter Hand hinter der sogenannten Säurekreuzung, wo früher direkt an der Straße dicht gedrängt mehrere Schornsteine standen. Der schlimmste blies beständig orange-gelbene Schwaden in die Luft, Stickstoffdioxid.
Also wir können nur bis zur Tür, Sie sehen da herzlich wenig. Na, hier sehen Sie, Sie sehen, dass Sie nichts sehen.
Unsere Fahrt ist vor einem Tor zu Ende. In die Antonie wurde einfach alles, ohne Rücksicht auf Verluste, hineingeschüttet. 6 Millionen Tonnen Giftmüll, darunter 60.000 Tonnen HCH-Lindan, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus den Eisenbahnkesselwaggons über Schläuche in die Grube abgelassen wurden, berichtet der promovierte Chemiker, bevor wir aussteigen.
Das ist diese Deponie. Also wenn es schon flüssige Produkte einbringen. Ja, das war der Wahnsinn.
Am Eingang steht ein Schild. Industriedeponie Antonie. Das Tor ist zu. Bis auf einen asphaltierten Weg ist von der Giftmülldeponie rein äußerlich nichts zu erkennen. Das größte Problem ist ohnehin nicht von oben auszumachen. Nämlich, dass diese Deponie, wie alle, unten undicht ist.
Das Problem ist, dass es natürlich eine ständige Quelle der Grundwasserkontamination ist. Ist ungefähr 20 Meter tief. Der Deponiefuß steht also komplett im Grundwasser drin und wird permanent vom Grundwasser durchströmt. Also was hier alles reingegangen ist, weiß keiner ganz genau. Das sind also sehr grobe Schätzungen. Also man geht von ungefähr 70.000 Tonnen Rückständen aus. Also aus der HCH und aus der DDT-Produktion. HCH, ich weiß nicht, Lindan ist vielleicht ein Begriff. Was also hier zu beobachten war, es gab also Wildschweine und auch Vögel, die sich denn in dem offen anstehenden HCH suhlten, um damit ihre Schädlinge zu bekämpfen.
Also alles, was Sie so im Fell hatten und in den Federn.
Ja, wir hatten hier mal eine Zeit lang Probleme mit Wildschweinen. Ja, die werden ja alle untersucht. Und die Wildschweine haben diese Stellen gezielt aufgesucht.
Und diese Lindan-Produktion war Teil der CKB-Produktion?
Genau, das ist 1982 eingestellt worden. Die Probleme haben sie jetzt natürlich immer noch.
Die Giftmülldeponie steht aber nicht nur permanent mit den Füßen im Wasser, sie hat es auch nachhaltig verschmutzt, weil die toxischen Flüssigkeiten nicht in der Abfallgrube blieben, sondern bis tief ins Erdreich versickerten. Das Helmholtz-Zentrum Leipzig verzeichnet unter anderem 76.000 Tonnen HCH aus der Lindan-Produktion, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus Eisenbahnkesselwaggons über Schläuche in die Deponie Antonia abgelassen wurden. Professor Holger Weiß öffnet ein Schraubglas mit einer braunen Brühe.
Das sind diese Chemikalien, um die es hier geht. Nehmen Sie mal eine Nase.
Das riecht wie Bitterfeld. Das riecht wie, was ist es? So roch's, ja.
Offensichtlich, dass Grundwasser oder Wasser so nicht aussehen sollte und so nicht riechen sollte.
Der Grundwasserexperte vom Helmholtz-Zentrum zeigt auf eine Karte. Die Giftmülldeponie Antonia ist darauf verschwindend klein wie die Spitze eines Eisberges. Der verschmutzte Untergrund darunter um ein Vielfaches größer.
Also wir reden von einer Fläche, die vielleicht 10 Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und 2 bis 3 Kilometer, wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen, Ost-West-Erstreckung hat und von bis zu 70 Meter unter Gelände. Dann kommen Sie eben auf ein Volumen von etwa 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also 2, 3 Talsperren.
Bitterfeld mit all seinen qualmenden Schornsteinen galt zu DDR-Zeiten als schmutzigste Stadt Europas. Die Gefahr heute ist nicht sichtbar. Sie steckt im völlig vergifteten Grundwasser. Das ist selbst manchem Einheimischen kaum bewusst, obwohl niemand seinen Garten mit Brunnenwasser gießen darf und das Trinkwasser schon seit Jahrzehnten per Fernleitung kommt. Das Gift aus den Industriedeponien suppt unablässig weiter ins Grundwasser. In der Schweiz müssen die Chemiekonzerne solche Gruben ausbaggern und die toxischen Abfälle in Sondermüllverbrennungsanlagen bringen. Anders in Bitterfeld-Wolfen. Nach dem Abriss der alten Chemiebetriebe wurde zwar oft auch das Erdreich entfernt und mit ihm Quecksilber, Chlorbenzole, DDT und HCH aus der Insektizid- und Pestizidproduktion. Doch an die größten Quellen der Verschmutzung, die Deponien, wagt sich keiner heran, obwohl dort die Gifte in riesigen Mengen liegen. Die landeseigene Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH wäre zuständig. Geschäftsführer Harald Rötschke erklärt, was sie abschreckt.
Wenn Sie alles wegnehmen wollen, müssen Sie das ganze Gebiet auskoffern. 8 Quadratkilometer, 40 Meter tief, können Sie kurz mal durchrechnen, ist unmöglich.
Die Sanierer kapitulieren vor der schieren Größe des verschmutzten Areals. Der Schweizer Geograf und Altlastenexperte Martin Forter plädiert dennoch für das Ausbaggern der Deponie.
Wenn man diese Deponie ausgraben würde, dann nachher würde man die Quelle beseitigen. Und wenn die Quelle beseitigt ist, kann man sich dann in aller Ruhe an das Grundwasser unten dran machen. Vorher macht es keinen Sinn, weil halt immer Schadstoffe von der Deponie nachlaufen.
Zusammen mit Umweltverbänden und Kommunen hat Martin Forter in und um Basel bewirkt, dass Firmen wie BASF alte Giftmülldeponien beseitigen mussten. Was in der größten Bitterfelder Grube Antonia entsorgt wurde, hat niemand vollständig analysiert. Trotzdem behaupteten die Sanierungsgesellschaft und deren Aufsichtsbehörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, dass alle Stoffe bekannt seien. Auf die Bitte, dann die Liste der Stoffe zur Verfügung zu stellen, erfolgte Abwehr. Es hieß, dass das wohl kaum für eine Reportage nötig sei. Schließlich gehe es nicht um eine Dissertation. Auf erneute Aufforderung ruderten die Behördenvertreter schließlich zurück. Eine vollständige Liste der Abfälle existiere nicht. Sie schlagen ein Treffen an der Giftmülldeponie Antonie vor. Für die Landesanstalt erscheint deren Chef Jürgen Stadelmann, der erklärt, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehöre nicht dazu.
Das gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 90er Jahre festgestellt, dass das hier über 1 Milliarde D-Mark kosten würde. Und Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten 1 Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen. Das ist unmöglich.
Der Schweizer Altlastenexperte Forter findet, höchste Zeit umzudenken.
Man hat in Deutschland und auch in der Schweiz lange gemeint, man könnte solche Deponien langfristig kontrollieren. Das funktioniert nicht, das kostet nur unendlich viel Geld, aber löst das Problem nie.
200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser in Bitterfeld warten 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch auf Sanierung. Nicht selten tauchen die schweren, mit Salz verletzten Chlorverbindungen an ganz unerwarteten Stellen wieder auf. Im Auenwald in der Nähe des Flusses Mulde zum Beispiel. Dort, wo nie ein Chemiebetrieb gestanden hat, im Biosphärengebiet. Paradox. Während in Bitterfeld und Wolfen kaum ein Quadratkilometer unbebaut und sauber blieb, wähnt man sich 3 Kilometer weiter in der Muldeaue in unberührter Natur. Eine Landschaft mit Birken, Wiesen und Flussarmen, die sich durch den Auenwald schlängeln. Biber sind hier zu Hause. Doch der Schein trügt. Die eigene Nase allerdings nicht, denn mitten in dieser Idylle riecht es nach Chemie, nach Phenol genauer gesagt. Von zahlreichen Naturschutzschildern des 1990 ausgewiesenen Biosphärenreservats fühlt man sich in die Irre geführt.
Wir sind jetzt in der Auenlandschaft südlich von Jesnitz. Hier ist der neu errichtete Deich und dahinter ist der Schachgraben, also der Abwasserkanal, über den Jahrzehnte ungeklärtes Abwasser der chemischen Industrie abgeleitet wurde.
Wir sind jetzt hier an der Baustelle. Das sieht aus, ja, als würde da so eine Art Turm gebaut werden oder so ein größeres Haus. Da steht ein Bagger, es sind ein paar Bauleute, die an der Verschalung von diesem Turmhaus arbeiten. Und hier ist was passiert.
Hier ist was passiert, ja. Hier ist eine Baugrube eröffnet worden und muss also massive Probleme gegeben haben bei den Bauarbeitern, sodass die Bauarbeiten nicht mehr ohne Schutzausrüstung fortgesetzt werden konnten, sondern es musste eben hier mit Überdruckschutzanzügen gearbeitet werden und alles Material, was ja aufgenommen wurde, wurde dann auf einer Deponie entsorgt. Die Leute in der Baugrube hatten also massive Probleme, dass hier jemand ohnmächtig geworden ist in der Baugrube. Und der Bauleiter hat dann hier rebelliert, weil für ihn das überraschend kam.
Würden Sie sagen, das kann hier in der Gegend überall sein, weil man eigentlich
nicht... Würde ich schon sagen. Es kann also belastetes Grundwasser von unten kommen. Und es gibt natürlich aus der 100-jährigen Geschichte hier der ungeklärten Abwässer jede Menge Stoffe, die in den Boden eingedrungen sind.
Also ehrlich gesagt finde ich, es riecht auch jetzt. Es stinkt. Es riecht auch nicht nach Natur. Auch wenn es hier so aussieht, als wäre es hier Natur. Jetzt würde ich gerne mal kurz stehen bleiben, denn wir sehen jetzt hier in so einer Graslandschaft auch einen Hochsitz, so wie man den von den Jägern benutzt. Ich stelle mir jetzt vor, wenn der Schachtgraben Chemieabfälle geführt hat und hier, das sieht ja aus, als würde hier auch mal Fuchs und Hase langkommen und auch mal ein Wildschwein. Wenn Sie jetzt, Herr Walko, in ein Restaurant gehen und da steht Wildschwein auf der Speisekarte, was machen Sie?
Ich esse das, weil es gut untersucht ist.
Und möglicherweise nicht von hier stammt?
Höchstwahrscheinlich nicht.
Das Heu auf den Wiesen hier darf nicht verfüttert werden. Die Auenlandschaft ist alles andere als naturbelassen. Gerade die moorartigen Böden nehmen wie ein Schwamm die Chemieschadstoffe auf. Bei jedem Hochwasser werden sie neu verteilt. Den Biogeochemiker Hans Richnow interessieren vor allem die hier lebenden Wildschweine und Rehe. Denn er möchte eine Methode entwickeln, wie man anhand der Schadstoffe in Wildtieren die ökologische Belastung einer Region nachweist.
Dort haben wir Leber und Hirn haben wir untersucht und erwartungsgemäß haben wir erhöhte Lindan- bzw. HCH-Werte, im Wesentlichen Alpha- und Beta-HCH, dort festgestellt. Nun ist es so, dass die Jagd dort verboten ist. Also das Wild, was dort geschossen wird, das geht nicht in die Nahrungskette. Kette, jedenfalls nicht legal.
Das Verfahren gibt auch Aufschluss, wie schnell oder langsam Schadstoffe abgebaut werden. Es könnte Schule machen, weil er sich nur auf bestimmte Stoffe konzentriert.
Wir haben uns hauptsächlich für Lindan interessiert. Ein Gamma-HCH, ein Hexachlorocyclohexan, das früher als Insektizid eingesetzt wurde. Und HCH gehört zu den Pestiziden, die bis heute in der größten Tonnage eigentlich produziert worden sind. In Bitterfeld im Speziellen, was einer der Haupt-HCH-Produktionsstandorte in Europa und in Deutschland gewesen ist, sind durch Überflutungsereignisse, zum Teil aber auch durch unsachgemäße Deponierung, Staubentwicklung etc., die Muldeaue und das Spittelwasser, das Spittelwasser ist ein kleiner Zufluss der Muldeau, durch HCH kontaminiert worden. Und dort finden wir die HCHs auch noch heute.
Waren Wissenschaftler in Bitterfeld und Wolfen früher vor allem für die Entwicklung von Produkten und ihre Herstellung tätig, beschäftigen sie sich heute vorwiegend mit den Folgeschäden, die Bergbau, Chemie, aber auch Rüstungsindustrie hinterlassen haben. Während des Zweiten Weltkrieges wurde in Bitterfeld Magnesium für die Flugzeugherstellung produziert. Daher stammen die Dioxine, die sich über die Region hinaus verbreiten, unter anderem über das Spittelwasser, einen kleinen Zufluss der Mulde. Der Bach fließt flink durch die Auenlandschaft. Mit Fred Walko stehe ich an einer kleinen Brücke, wo sich das Wasser staut.
Über uns fliegen 5 Kraniche. Sehr idyllisch, also nochmal, das sieht hier aus wie ein Naturschutzgebiet. Und wir haben es aber im Grunde genommen mit einem Altlastengebiet zu tun.
Ja, das Spittelwasser wurde hier als Abwasserkanal benutzt. 500 Meter flussabwärts ist dann so eine Stelle, die fast wie ein See aussieht. Und dort war die höchste Belastung mit Sedimenten. Die Dioxinbelastung ist ja eine Folge des Zweiten Weltkriegs, der Magnesiumproduktion, die hier 44, 45 extrem hoch war. Und da wurde eine Technologie eingesetzt, bei der die Dioxine entstanden. Und die wurden dann über das Abwassersystem verspült. Deswegen findet man auch kaum Spuren im eigentlichen Entstehungsort, dafür aber außerhalb.
Da heißt es, dass auf einer Strecke von 900 Metern in einem, ich nenne es jetzt mal Flöz von 2 Metern, Sedimente, die sehr stark mit Dioxin belastet waren, abgelagert waren. Und jetzt hat sich das Problem buchstäblich aufgelöst?
Aufgelöst nicht. Das sind ja unlösliche Sedimente. Das ist einfach nur mechanisch durch den Druck des Hochwassers von 2002. Und 2013 ist das flussabwärts gespült worden.
Damals haben Wissenschaftler gesagt, dass dieses Dioxinflöz, ich bleib mal bei dem Begriff, abgetragen werden muss. Das klingt ja so ein bisschen so, dass sich Aussitzen lohnt.
Ja, im Ergebnis muss man das leider so sagen.
Und jetzt haben andere Regionen das Problem, nämlich welche?
Das sind alle die, die flussabwärts wohnen. Das beginnt also mit Dessau, mit Magdeburg, mit Hamburg. Und auch bis zur Nordsee sind die Dioxine getragen worden.
Auto zieht seine Runde durch Krepin. Dass der Ort einmal der dreckigste Europas war, sieht man heute noch an den Fassaden, wenn auch nur noch bei wenigen Einfamilienhäusern. Sie sind Krepin-typisch, verrußt, auch die Dachziegel sind schmutzig schwarz. Und noch immer führen meterdicke Industrierohre auf Stelzen mitten durch die Gärten. Doch die Krepiner waren und sind hart im Nehmen, weiß Fred Malko, der langjährige Chef des Umweltamtes von Bitterfeld, aus eigener Erfahrung.
Also die Diskussion mit den Leuten, dass man da vielleicht doch lieber keine Hühner halten soll oder doch lieber keine Kaninchen und Möhren lieber nicht anbauen, schrecklich. Ja. Also hier ist auch kein Bewusstsein. Ich meine, solange ich nicht tot umfalle, ist alles in Ordnung. Ja. Kreppiner, die härtesten Europas, gab es einen Aufkleber. Habe ich auch noch als Bild.
Ein Drittel der Einwohner sind weggezogen. Aber es sind auch neue hinzugekommen. Der 37-jährige Henrik S. zum Beispiel, der in Arbeitskleidung zur Schicht radelt.
Stammen Sie hier aus der Gegend?
Nee.
Sondern?
Ich stamme aus der Merseburger Ecke.
Sind Sie hergezogen?
Hergezogen. Ist doch sauber geworden alles hier. So. Ist doch sauber geworden als bis vor ein paar Jahren war hier. Mich stört es nicht.
Und arbeiten Sie auch an der Chemieindustrie?
Nee. Textilrecycling.
Textilrecycling, ja. Lebt es sich jetzt gut hier?
Ja, es lebt sich eigentlich sehr gut hier. Ich bin zufrieden.
In der Luft hängt ein Geruch wie Klebstoff. Die weit größere Gefahr aber kann der Laie nicht ausmachen. Das hochtoxische Grundwasser, das seine Fracht aus den Giftmülldeponien Antonie und Grepin mitbringt. Damit es den 2200 Anwohnern nicht in die Keller läuft, soll 2021 eine millionenteure unterirdische Wand von 650 Metern Länge und 35 Metern Tiefe gebaut werden. Bis dahin pumpen 10 Brunnen das toxische Grundwasser an die Oberfläche, wo es Aktivkohlefilter reinigen. Doch die Technik fällt wegen der Natronlauge im Grundwasser ständig aus, muss immerzu erneuert werden. Es kostet ein Vermögen, schmutziges Grundwasser an Grepin vorbeizuleiten. Die Einwohner umzusiedeln wäre billiger. Doch eine Lösung wäre es nicht, sagt Harald Rötschke, Chef der landeseigenen Sanierungsfirma, die für die Behebung der Altlasten zuständig ist.
Das ist eine theoretische Erwägung, die aber so nicht gekommen ist. Nein, das hätte ja nicht dazu geführt, dass man gesagt hätte, wir brauchen nichts tun. Die Idee, dass man in Deutschland sagen kann, ach, da machen wir mal nichts, die kann man, glaube ich, vergessen. Es macht auch keinen Sinn. Es gibt zwar bei den meisten Schadstoffen auch einen biologischen Abbau, aber der geht so langsam voran, dass er bei dieser Schadstoffkonzentration, die wir hier anfinden, keine ausreichende Wirkung hat.
In der Karl-Liebknecht-Straße steht die Grundschule, wo seit Jahren schon kein Kind mehr lernt. Denn das Grundwasser stieg in die Keller und schickte seine giftigen Dämpfe ins Gebäude. Sie enthielten Vinylchlorid, das in fettlösenden Substanzen steckt und krebserregend ist. Deswegen wurde gehandelt, erinnert sich Fred Walkow, der frühere Bitterfelder Umweltdezernent.
Vinylchlorid ist krebserregend und das gehört einfach nicht in Häuser. Die Ausgangsstoffe, das ist ja Tetrachloroethylen oder Trichloroethylen, sind so Entfettungsmittel, vor allen Dingen Vinylchlorid ist ein Gas. Und deswegen steigt das natürlich nach oben.
Sobald es ein bisschen wärmer wird?
Ja, genau. Da sind auch noch verschiedene andere Stoffe. Es hat auf jeden Fall gestunken. Dann ist man der Sache nachgegangen und dann kam raus, hoppla, hier wird dicht gemacht.
Die Benutzung von privaten Trinkwasserbrunnen empfiehlt sich weder in Grepin noch woanders in Bitterfeld und Wolfen. Der promovierte Chemiker Walkow erklärt, warum.
Also Trinkwasser wird hier schon ewig nicht mehr gewonnen. Das hat einfach mit der Pyritverwitterung was zu tun. Also den Bergbau, den gab es ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Wenn man sich dann so mit der Seife gewaschen hat, dann fiel da immer so ein grisseliges Zeug aus. Das ist durch das Sulfat. Und das schmeckt doch nicht das Grundwasser. Deswegen gibt es hier schon sehr lange, also den ersten Prozess wegen verschmutzten Grundwasser gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat ein Bauer in Krepin gegen die Farbenwerke geklagt, weil die seinen Brunnen verschmutzt hatten. Und der kriegte dann auch sauberes Wasser geliefert. So, und zu DDR-Zeiten, das kennen Sie ja auch noch, gab es ja dieses Fernwasser, diese Fernwasserversorgung. Also da gibt es zwei Quellen, einmal Uferfiltrat von der Elbe und dann Harz.
So ist es bis heute. All das kann Klaus Hausmann nichts anhaben. Der große, hagere Mann, Schlosser von Beruf, will nicht weg aus Grepin.
Darf ich Sie mal was fragen?
Ja.
Mich interessiert, warum Sie sich entschieden haben, nicht wegzugehen.
Wir haben früher hier gearbeitet.
bis zur Rente. Jetzt bin ich Rentner, warum soll ich da weggehen?
Ich sage Ihnen ja nichts Neues. Das wissen wir beide, dass die Stadt mal als die schmutzigste Europas ja, oder sogar der Welt gegolten hat.
Ich habe ja 40 Jahre hier in der Chemie gearbeitet.
Wo haben Sie denn gearbeitet?
Hier in der Formfabrik.
In welchem Bereich?
Ein Schloss und Kraftwerk.
Ist das jetzt Ihr Häuschen hier?
Ja.
Lebt sich's gut in Krepin?
Jetzt ja. Hallo. Früher hat jeden Tag anders gerochen.
Und früher war Ihr Haus wahrscheinlich auch nicht so schön gelb wie jetzt, ne?
Ja, war alles unter der Decke, alle grau.
Konnten Sie das denn gut, also billig kaufen dann irgendwann Ihr Haus?
Das ist, seitdem es gebaut war, im Familienbesitz.
Ah, Sie haben es immer schon besessen, ne?
Ja, das ist schon immer im Familienbesitz, immer von einem zum anderen.
Also Ihnen würde es nicht einfallen, wegen der Umweltbelastung zum Beispiel wegzuziehen?
Jetzt sowieso nicht mehr. Wohin?
Wie ist das denn? Haben Sie einen Garten, in dem Sie auch Gemüse haben?
Jetzt nicht mehr. Früher ja. Zu DDR-Zeiten haben wir noch Gemüse gehabt und haben so überlebt.
Und hatten nicht die Sorge, dass Sie das...
Nö, warum?
Naja, weil es war ja nun auch zu DDR-Zeiten bekannt, dass es nicht gerade eine ökologisch saubere Region war.
Muss ja, sonst wäre meine Mutter keine 92 Jahre alt geworden. Aber tut mir leid, ich muss los.
Von der Grube Antonie in Richtung Bitterfeld herrscht ungewohnte Leere. Die alten Fabriken von früher sind weg. Und doch hat sie jeder, der sie kannte, noch vor Augen.
Das war hier Chlor 1. Chlor 3, da waren ja die Strafgefangenen drin. Das ist komplett weg. Also vergitterte Fenster gibt es noch hier.
Vergitterte Fenster wovon?
Naja, für Strafgefangene. Die Strafgefangenen waren sehr interessiert dran, hier in Bitterfeld zu arbeiten, weil ein Tag CKB als zwei Tage Knast aufgerechnet wurde.
Zu den größten Umweltsündern in Bitterfeld gehörten das CKB, das Chemiekombinat Bitterfeld, zudem das Braunkohlekraftwerk und eine Brikettfabrik. Für immer neue Industriebauten wurde Kies gefördert. War eine Kiesgrube leer, durften Arbeiter und Angestellte in der Grube billig Land kaufen und eben dort Eigenheime bauen. 1920 entstanden so die Arbeitersiedlungen Annahof und Bergmannshof. In der Annastraße wohnt Gerhard Zeder seit 1967. Sein Haus steht zum Glück oben am Rand der Grube. Etliche andere liegen tiefer. Gerhard Zeder war Rohrleger und entwässerte die Kohlegruben, damit die Schaufelbagger im Trockenen standen. Das Ende der DDR fiel mit dem Aus für den Tagebau Gottsche zusammen. Die Pumpen wurden abgestellt. Allmählich kehrte das Wasser nach Bitterfeld zurück. Mehr als den Anwohnern lieb ist. In Annahof, Bergmannshof, ist man zwar Kummer gewohnt, denn die Siedlung war immer eine Dreckecke, sagt Gerhard Zeder. Aber kam das Ungemach früher vor allem von oben aus den Schornsteinen, so erreicht es heute rund 20 der 50 Häuser von unten. Denn das zurückkehrende Grundwasser ist giftig und bringt krebserregende Chlorbenzole, leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie man sie für Lösungsmittel braucht, in die Häuser. Damit die stinkende, toxische Fracht nicht in die Keller steigt, wurden neue Pumpen installiert und eine 23 Meter tiefe Dichtwand. So soll der Grundwasserpegel niedrig gehalten werden. Gerhard Zeder, der 76-jährige Rentner, kennt den früheren Umweltdezernenten Walko und die Materie. Er bittet ins Haus, das sein ganzer Stolz ist. Als jahrzehntelanger Mieter hat er es 1997 gekauft und seitdem grundsaniert.
Ja.
Hallo.
Ist das offen? Ja. Schuhe an, aus.
Können Sie anlassen.
Ja.
Das ist trocken. Früher ging das nicht. Heute geht's. Das war ja eine reine Katastrophe, die Siedlung hier. Hinten war die Brikettfabrik, hier drüben war das Kraftwerk Süd. Kraftwerk Süd hat im Schnitt 7 bis 8 Tonnen Flugasche pro Stunde rausgebracht. Die beiden großen Schornsteine vom Kraftwerk Süd. Die Brikettfabrik war ein bisschen besser gewesen. Aber jetzt, seitdem die Brikettfabrik zu ist, ist hier hinten wirklich schön geworden und vor allen Dingen sauber. Früher konnten sie ja nicht rausgehen, erst aus dem Haus, Treppengelände anfassen. Da waren sie schon schwarz. Ein helles Hemd anziehen, das war noch nicht mal angezogen. Da war der Kragen schon schwarz gewesen.
Wäsche draußen aufhängen, erst recht nicht.
Das sowieso nicht. Es war eine schlimme Zeit, ja. Und wenn ich mir heute mal die Bilder angucke, die ich damals gemacht habe, dann sage ich mir heute, wie konntest du hier wohnen bleiben?
Und haben Sie eigentlich einen Garten hier?
Ja.
Haben Sie da was angepflanzt, was Sie gegessen haben?
Nein. Wir hatten ja das Problem gehabt, dass die Flugasche, die lag ja hier 70 cm. Die Kellerfenster waren bis zur Hälfte zugedeckt schon.
Das heißt, die Flugasche hatte sich angesammelt, ja, und hat den Boden erhöht?
Pro Jahr 1 cm, können Sie sagen. Seit 1908 hat die Brikettfabrik hier existiert. Ich habe einmal hier 70 cm Flugasche abgefahren. Ja, und dann habe ich jetzt nochmal Flugasche abgetragen. Da hatte ich auf dem Mutterboden, den ich damals 1970 aufgetragen hatte, hatte ich jetzt schon wieder 20 cm Flugasche auf dem Erdboden. Darf ich eine Tasse Kaffee anbieten?
Das finde ich gut. Also, können Sie sich erinnern, wie das angefangen hat, dass Sie hier ein Problem mit dem Wasser gekriegt haben?
Mit dem Wasser begann es wieder 1990, als nämlich die Entwässerung in den Tagebauen stillgelegt worden ist. Die Gotsche, wir hatten ja den Wasserspiegel um gute 30, 40 Meter abgesenkt. Und dann, als hier die Pumpen abgestellt worden sind, dann ist das Grundwasser wieder angestiegen. Und dann gab es die Probleme hier, dass man die Leute aussiedeln wollte hier, die Siedlung abreißen, die Keller verfüllen mit Beton. Durch die Abschaltung der Pumpen ist dann das Grundwasser hier angestiegen, dass die Leute also bis zu 30, 40 Zentimeter Wasser in den Keller stehen hatten.
Wusste man, dass das passieren kann?
Ich sage ja.
Sie als Fachmann?
Ja. Man hat den Leuten von Anfang an erzählt, wir machen das für euch, wegen Grundwasser. Es ging nur um das kontaminierte Wasser, was vom CKB durch die Siedlung hier durchgeflossen ist. Die Leute hatten ja Verbot gehabt, Lebensmittel in den Keller aufzubewahren, weil das Wasser hat ausgegast. Es waren also Giftstoffe gewesen. Und die ganze Geschichte auch mit dieser Dichtwand, das waren die rund 5,6 Millionen Euro, die man für diese Dichtwand hier jetzt bezahlt hat. Die sind nicht gemacht worden, um die paar Hänsels hier vom Grundwasser zu befreien.
Sondern, das ist Ihre Vermutung?
Das ist nur wegen der Chemie, weil das ist total vergiftetes Wasser.
Sie kennen das jetzt alles. Sie kennen sich richtig aus. Sie wissen, was hier gebacken ist. Haben Sie jemals daran gedacht, sich politisch zu engagieren?
Nein.
Warum nicht?
Ich war 10 Jahre im Kreistag zu DDR-Zeiten und habe dann meinen Hut genommen nach der Wende. Und seitdem habe ich mich in diese Sachen nicht mehr reingehangen.
Also Sie haben sich bis zur Wende zu DDR-Zeiten für die Umwelt eingesetzt?
Ja.
Und danach nicht mehr?
Nein.
Was ist da passiert?
Weil es zum damaligen Zeitpunkt, sage ich mal, durch die ganze Umstellung, es hat überhaupt kein Schwein mehr interessiert, was hier los war. Hat überhaupt keinen interessiert.
Gerade dann hätte man doch was machen können.
Ach wo?
Nicht?
Nein, es war eine gesetzlose Zeit, da hat jeder gemacht, was er wollte. Und eine Linie war da sowieso nicht drin gewesen.
Da muss ich jetzt aber auch protestieren.
Warum?
Ich war ja schließlich der Leiter des Umweltamtes. Kann das auch nicht bestätigen, was Sie jetzt sagen.
Nein?
Nein, die Verwaltung hat ja auch keine Erfahrung mit den neuen Gesetzlichkeiten.
Deswegen sage ich das.
Da muss man sich ja auch erstmal einarbeiten.
Es war eine gesetzlose Zeit.
Nein, ja. Gesetze gab es.
Ja, die gab es, aber die haben aber keine interessierte Gesetze damals.
Ah ja, nee, ganz so krass würde ich es nicht sagen.
Jetzt mal zurück zu Ihnen. Also dann haben Sie gesagt, ich engagiere mich nicht mehr.
Ja, ich habe mich zwar weiter dafür interessiert, aber ich habe keine Lust mehr.
Gut, das ist ja auch ein gutes Recht. Man ist ja nicht verpflichtet, sich zu interessieren, ja, beziehungsweise was zu machen. Aber wissen Sie, was ich in diesem Ganzen wirklich schwierig finde zu verstehen und ehrlich gesagt habe ich es noch nicht verstanden. Menschen wie Sie kennen die Situation ziemlich genau. Sie haben auch eine Idee, was man machen könnte und was nötig ist und was nicht nötig ist. Und es protestiert niemand, es interessiert sich niemand, ja. Es engagiert sich niemand.
Ja, ist richtig.
Ich kapiere es nicht. Warum? Erklären Sie es mir.
Kann ich nicht sagen. Ich gehe jetzt bloß von mir aus. Ich habe, wie gesagt, die 10 Jahre, die ich beim Umweltschutz war, waren wir mehr wie aktiv.
Ja, aber in der DDR konnten Sie überhaupt nichts ausrichten.
Nein, das hat ja nichts gebracht. Und erfahren haben wir sowieso nicht das, was wirklich war. Mit diesen ganzen Umweltsünden.
Ihnen waren die Hände gebunden, da haben Sie sich engagiert. Und ja. Dann waren Ihnen nicht mehr die Hände gebunden, da haben Sie aufgehört.
Ja.
Also richtig logisch ist das nicht.
Mag sein, dass es nicht logisch ist, aber es war so. Ich habe nie aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Kann ich bestätigen.
Um diese Siedlung hier zu schützen und Ihnen das Weiterleben hier zu ermöglichen, das könnte man ja auch mal honorieren. Tun das die Leute? Sagen die Leute, ja, die Politik macht was für uns?
Sie sind erstmal zufrieden, die Leute, dass sie kein Wasser mehr in den Keller haben. Und das ist das Wichtigste für die gewesen, von der ganzen Sache. Egal, ob das Wasser kontaminiert war oder nicht kontaminiert war, oder für die war entscheidend, das Wasser ist gefallen.
Beunruhigt Sie das, dass das Grundwasser so schmutzig ist?
Eigentlich nicht.
Die Werbemanager, die sprechen von der hohen Chemietoleranz der Bevölkerung hier. Also hier sitzt ja ein lebendiges Beispiel vor mir. Wie ist denn das eigentlich mit der Gesundheit der Nachbarn? Haben Sie das Gefühl, dass...
Also die Großeltern, die hier drin gewohnt haben, die sind alle beide an 88 oder 89. So. Die alten Leute in der Siedlung, es wohnen jetzt noch Leute drin mit 92, 94 Jahren. Aber ich kann nicht sagen, dass irgendwelche Krankheiten hier aufgrund dieser Dreckecke hier... Und das war ja eine schlimme Dreckecke gewesen hier. Das ist
Von einer chemietoleranten Bevölkerung wird gesprochen, wenn Investoren nach Bitterfeld-Wolfen gelockt werden sollen. Einige dieser chemietoleranten Menschen haben wir kennengelernt. Die Folgen der DDR-Chemieproduktion und des volkseigenen Bergbaus werden in Bitterfeld-Wolfen in Schach gehalten, aber nicht wirklich saniert. In den westlichen Bundesländern verhält es sich oft nicht anders. Der Deutschlandfunk sieht auch Ihnen im Rahmen unserer Giftmüll-Recherche in Ost und West auf die Finger. Das war das Wochenendjournal. Sanierungsfall Bitterfeld, oben blühende Landschaften, unten Gift im Grundwasser. Danke, dass Sie dabei waren. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Sabine Adler.